Hallo, hier ist Bibletunes mit der Staffel Das Israel-Projekt mit Tobias Krämer von Christen an der Seite Israels.
Israel und die Gemeinde Jesu, das ist heute unser Thema. Wir kommen jetzt aus der Zeit der Bibel hinaus in die Zeit zwischen der Bibel und der heutigen Zeit, also zwei Jahrtausende Judentum. Wollen wir uns kurz anschauen in den nächsten Folgen, um dann natürlich noch einen Blick wieder zurück in die Bibel zu werfen und endzeitliche Themen zu behandeln, wo Israel auch eine große Rolle spielt. Fangen wir nochmal mit Jesus an. Jesus hat vor Ostern stark in Israel gewirkt. Er hat eine große Anhängerschaft gehabt. Er hat eine große Bewegung losgetreten. Und viele von diesen Anhängern sind auch nach Ostern dann zum Glauben an Jesus, zum Glauben an das Evangelium gekommen. Also da hat eine messianische Bewegung begonnen, die bis zum heutigen Tag anhält innerhalb des Judentums. Messianische Juden, Juden, die an Jesus als den Messias glauben. Der Beginn war natürlich in Jerusalem, wir kennen das, Apostelgeschichte 2, das Pfingstereignis, wo es losging, diese erste anfängliche Erweckung und dann schon bald die Völkermission, die vor allem von Paulus betrieben worden ist, das haben wir schon gesehen. Wenn wir dann im ersten und zweiten Jahrhundert wieder in das Judentum reinschauen, dann merken wir, dass dort ganz tragische Ereignisse stattgefunden haben. Da haben nämlich die Römer Israel regelrecht platt gemacht. 70 nach Christus wurde Jerusalem zerstört, wurde der Tempel zerstört, jüdisches Blut floss in Strömen, die Römer haben da ganze Sache gemacht und dann 135 nach Christus Bar Kochba-Aufstand, da hat es wieder einen gegeben, der es nochmal versucht hat, als Pseudomessias das römische Joch abzuschütteln und da haben dann die Römer gesagt, jetzt ist Schluss, die haben dann den ganzen Staat Israel ausgemerzt, die Juden vertrieben, viele, viele sind gestorben, sind ermordet worden, sie haben das Land umgenannt in Syria-Palästina, Philisterland, provokativ und auch Jerusalem in Elia Capitolina. Also alles wurde romanisiert, von dem Jüdischen sollte nichts mehr übrig bleiben. Sehr tragische Ereignisse, eine große Katastrophe. Wenn man schaut, wie ging dann das Judentum weiter, dann muss man von einem doppelten Ausgang sprechen. Wir haben jetzt in der Folgezeit, in den folgenden Jahrhunderten, zwei Bewegungen. Das eine ist die messianische Bewegung, die Juden, die an Jesus glauben, war immer eine relativ kleine Gruppe. Das andere ist das rabbinische Judentum, das aus dem Pharisäertum herauskam. Warum eigentlich gerade diese Linie? Das ist ganz einfach. Israel hat ja alles verloren. Den Tempel, das Land, ist kein Volk mehr. Was aber übrig blieb, war die Tora. Die stand geschrieben, die hatte man immer noch. Und jetzt hatte sich schon das Pharisäertum und später dann auch die Rabbiner ganz auf die Tora konzentriert und gesagt zu den Juden, wir haben keinen Tempel mehr, wir haben kein Land mehr, wir sind kein Volk mehr, aber wir haben Wort Gottes. Und dem wollen wir nun folgen, Gott wollen wir gehorchen, wir wollen tun, was in der Tora steht und das mit äußerster Konsequenz. Und was es heißt, mit äußerster Konsequenz Tora zu leben, das wurde von den Juden über Jahrhunderte diskutiert in breiten Diskussionsgängen. Und das wiederum hat Eingang in den Talmud gefunden. Der Talmud ist im Grunde eine Zusammenfassung pharisäisch-rabbinischer Lehren über Jahrhunderte hinweg. Und jeder fromme Jude, der heute Talmud-Student ist, verbringt Stunden täglich damit, Talmud zu studieren. Also was haben wir? Messianisches Judentum? Juden, die an Jesus glauben, rabbinisches Judentum, Torah, Talmud konzentriert, das ist der doppelte Ausgang aus dem ersten und zweiten Jahrhundert. Jetzt ging es weiter. Dadurch, dass das Evangelium in die Völkerwelt hinausgegangen ist, hat es ja den Raum des Jüdischen überschritten und Heiden erreicht. Zunächst mal war da eine ganz enge Verbindung, weil es ja messianische Juden waren, die das Evangelium zu den Heiden gebracht haben. Es hat sich dann aber eine Entwicklung ergeben, dass die messianischen Juden in den Gemeinden immer weniger wurden und das Evangelium in der Heidenwelt sich kräftig ausgebreitet hat. Wir waren dann irgendwann an der Stelle, das lässt sich nicht so genau terminieren, dass es nur noch heidenchristliche Gemeinden gab und die haben dann zusehends ihren Bezug zum Judentum und damit zu ihren Wurzeln verloren. Und damit hat sich eine tragische Wende ergeben mit diesem Verlust des Wurzelbezuges, so möchte ich mal sagen, ist nämlich in der christlichen Kirche ein Schalter umgelegt worden. Man hat dann die sogenannte Ersatztheologie entwickelt. Man hat gesagt, Israel ist ausrangiert, Israel hat nichts mehr mit Gott zu tun, Gott will mit Israel nicht mehr unterwegs sein, er ist jetzt mit der Gemeinde Jesu unterwegs. Also Ersatztheologie. Israel wird durch die Gemeinde Jesu ersetzt. Und infolgedessen hat sich dann auch ein Antisemitismus breit gemacht in der Kirche, der ganz, ganz negative Frucht gebracht hat. Ich möchte nur ein Zitat vorlesen von Johannes Chrysostomos, 4. Jahrhundert, ein ganz bekannter Kirchenvater, ein wirklich begnadeter Prediger war das gewesen. Und wie er über die Juden spricht, das müsst ihr euch mal vorstellen, das ist unsagbar. Ich zitiere: Der Jude ist ein fleischlicher Jude, ein geiler, ein schlüpfriger Jude, ein dämonischer Jude. Der Jude ist ein Mörder der Propheten, ein Mörder Christi, ein Gottesmörder. Der Jude verehrt den Teufel. Die Juden sind Trunkenbolde, Hurer, Verbrecher. Sie sind das gottesmörderische Volk. Die Synagoge ist ein Hurenhaus, ein Seelenverderb, eine Lasterstätte, ein Teufelsasyl, die Satansburg, die Versammlung der Christusmörder. Gott hasst euch. Das muss man mal auf sich wirken lassen. Wie kommt solch ein Mann auf solche Verdrehungen, auf solche Unwahrheiten, auf solchen Unsinn? So eine Dämonisierung der Juden als Sitz des Bösen schlechthin. Das war aber nicht der Einzige, der so gedacht hat, sondern das ganze Mittelalter bis in die Neuzeit hinein hat man so über die Juden gedacht. Man hat sie dämonisiert, man hat sie in den Dreck gezogen, man hat ihren Glauben schlecht gemacht, man hat über sie hergezogen, dass es nur so kracht. Das war über Jahrhunderte der Mainstream. Ersatztheologie, Gott hat mit euch Schluss gemacht. Antisemitismus, Gott hasst euch. Das waren die Botschaften der Kirche Jesu in die jüdische Welt. In Klammern gesagt, und dann hat man sich gewundert, dass sich keiner zu Jesus bekehrt. Das ist schon eigenartig, was hier gelaufen ist. Die ganz große Katastrophe kam dann aber im 20. Jahrhundert, der Holocaust. Und der Holocaust war nur möglich, weil die Kirche Jesu über Jahrhunderte hinweg in dieser starken Weise ersatztheologisch und antisemitisch unterwegs war. Denken wir dran, im 20. Jahrhundert waren die meisten Leute noch Mitglieder der Kirchen. Wenn die Kirchen anders gestanden hätten, wenn sie eine klare Position gehabt hätten, klar biblisch zu Israel gestanden wären, die Erwählung, den Bund anerkannt hätten und eben keinen Judenhass, sondern Judenliebe gepflegt hätten, dann hätte Hitler gar nicht den Resonanzraum für seine vernichtenden Ideen gehabt. Also der Zustand der Kirche war eine wesentliche Voraussetzung, dass Hitler überhaupt greifen konnte und dann sein grausames Werk vollziehen konnte. Was natürlich auch der Fall war, die Kirche hat ein Zerrbild Jesu den Juden vor Augen geführt, weil sie waren ja die Repräsentanten von Jesus Christus. Ein Jude erlebt also die christliche Kirche und sagt, ja okay, sie repräsentieren diesen Jesus, von dem sie ja sprechen. Also ist dieser Jesus für uns sehr gefährlich, ein großer Feind, eine große Bedrohung. Juden, haltet euch von Jesus fern. Das war die Konsequenz auf jüdischer Seite. Und da ist auch die Kirche ihrer Bestimmung in keiner Weise gerecht geworden. Paulus führt in Römer 11 aus, wir sollten die Juden zum Nacheifern reizen. Im Kontakt mit uns Christen, sollen Juden so positiv berührt werden, dass sie sagen, mit diesem Jesus hat's doch was auf sich, wir müssen uns nochmal um Jesus kümmern, vielleicht steckt da was dahinter, die Christen sind so toll. Und wir haben genau das Gegenteil gemacht, systematisch über Jahrhunderte. Ich übertreibe nicht, ich wünschte, ich würde übertreiben, ist aber nicht der Fall. Für meine Begriffe ist da ein teuflischer Plan aufgegangen, die Christenheit zu verdrehen und gegen das Judentum zu wenden. Und dieser Plan ist für meine Begriffe tatsächlich in der Küche des Teufels entstanden. Es hat dann allerdings, und das ist jetzt wieder das Gute, was ich heute melden kann, es hat dann allerdings nach dem Holocaust auch eine Erneuerungsbewegung stattgefunden. Im Grunde sind es zwei Bewegungen. Das eine ist die sogenannte Theologie nach Auschwitz. Die ist an den Universitäten heimisch geworden, wird heute in großem Maßstab dort praktiziert. Die Fragestellung ist, was war denn theologisch falsch, dass wir überhaupt keinen Widerstand geleistet haben diesem Hitler und seinen Vernichtungsplänen gegenüber? Und da kommt man natürlich auf die Ersatztheologie, die ist heute aufgebrochen worden. Man spricht vom niemals gekündigten Bund, man spricht von der Erwählung Israels, ganz klar, das ist heute gängig. Und manches andere wird hier behandelt unter diesem Label Theologie nach Auschwitz. Was auch entstanden ist, ist eine Israel-Bewegung, zu der ich selber gehöre, Christians for Israel International mit Sitz in Holland. Da gehört unser Werk Christen an der Seite Israels mit dazu, zu einer weltweiten Bewegung. Uns gibt es in 40 Ländern der Erde. Es gibt noch andere Israel-Bewegungen, aber eine globale Bewegung für Israel, für Juden einzustehen. Auch hier haben Menschen Konsequenzen gezogen aus dieser Katastrophe des Holocaust. Das sind die guten Nachrichten. Wenn ich jetzt wiederum zurückschaue, wie sieht's denn an der Basis der Gemeinden aus, dann muss ich feststellen, die Theologie nach Auschwitz, eine gesunde Israel-Lehre, ist dort noch nicht sonderlich verbreitet. Was Antisemitismus bedeutet, auch versteckter Antisemitismus, hat man noch nicht so genau unter die Lupe genommen. Also hier ist noch viel zu tun. Das theologische Denken in der Breite, möchte ich mal sagen, so nehme ich es wahr, läuft noch immer ohne Israel. Also da ist noch immer gehöriger Nachholbedarf. Was wir bräuchten, für meine Begriffe, CSI, Christen an der Seite Israels, wir nennen uns so als Programm, dass Christen sich so verstehen, dass sie, weil sie Christen sind, weil sie an Jesus glauben, weil sie den Gott Israels, ihren Vater nennen, dass sie dann an die Seite Israels kommen, sich an die Seite Israels stellen, als gute Freunde, gute Partner, als wertvolle Unterstützer, als Fürsprecher in einer antisemitischen Welt. Das wäre für meine Begriffe das Richtige. Umkehr heute müsste heißen, wir integrieren Israel in unser Gemeindeleben, in unser Glaubensleben als ein wichtiges Element, wie wir es von der Bibel her kennen.